Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Israel führt weiterhin Krieg im Gazastreifen. In Syrien berichten Medien über Massaker an Drusen, verübt von islamistischen Milizen, die offenbar mit US-Unterstützung agieren. Und auch der Konflikt mit dem Iran ist keineswegs beendet. Es herrscht nur eine fragile Waffenruhe. Eine Frau, die diese Region kennt wie kaum eine andere, ist Elizabeth Murray. Die Amerikanerin spricht fließend Arabisch und war 27 Jahre lang Analystin beim US-Geheimdienst CIA. Heute ist sie Friedensaktivistin und Mitglied der Organisation Veterans for Peace. Im exklusiven Interview mit Auf 1 spricht sie über die Rolle der Geheimdienste, aber auch die Interessen Washingtons im Krieg um den Nahen Osten.
Sie selbst waren lange Analystin bei der CIA. Sie kennen die Welt der Geheimdienste, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn wir heute auf den Nahen Osten schauen, auf den Krieg zum Beispiel in Gaza, aber auch natürlich im Iran, wie wichtig ist da die Rolle der Geheimdienste? Ist das auch ein Geheimdienstkrieg?
The role of the intelligence services in these wars in Iran and
die Rolle der Geheimdienste in den Kriegen im Iran und im gesamten Nahen Osten, einschließlich des Krieges, den Israel derzeit gegen das palästinensische Volk führt, spielt eine zentrale Rolle. Und nicht nur die CIA, sondern auch die Geheimdienste westlicher Länder. Großbritannien zum Beispiel und dann natürlich die israelischen Geheimdienste. Sie haben eine Schlüsselrolle. Sie beeinflussen bestimmte Führer und sie organisieren auch militärische Milizen und kleine Gruppen. Ähnlich wie wir es in Syrien gesehen haben, wo jetzt ein ehemaliger Al-Qaida-Anführer das Land leitet. Und das geschieht alles über lange Zeiträume der Planung. Das ist nicht wirklich etwas, das plötzlich passiert ist. Und die Geheimdienste haben tiefe Wurzeln in dieser Region und sind die Katalysatoren für die Regimewechseloperationen in normalerweise jeglichen gewalttätigen Konflikten, die dort ablaufen. Und sie sind auch sehr eng mit den pro-israelischen Ländern in der Region integriert, wie zum Beispiel Jordanien. Sie haben eine extrem enge Beziehung zum König dort und auch in Ägypten. Und sie haben ihre wichtigsten Verbündeten in der Region, Katar, VAE und Saudi-Arabien. Sie haben also sehr enge Partnerschaften mit wichtigen Ländern. Dies alles spielt eine sehr wichtige Rolle.
So they have very close partnerships with key countries. This all plays a very important role.
Präsident Trump sagt, wie alle amerikanischen Präsidenten, er unterstützt Israel, er steht hinter Israel quasi bedingungslos. Ist das seine Überzeugung oder muss er das machen? Ist die Israel-Lobby quasi so stark, dass sie ihn dazu zwingen kann?
You know, that's a very, very important and interesting question. There's no question that the.
Weißt du, das ist eine sehr, sehr wichtige und interessante Frage. Es besteht kein Zweifel, dass die Israel-Lobby eine übergroße Rolle dabei spielt, das Denken und die Entscheidungen unserer Kongressmitglieder und unseres Präsidenten zu beeinflussen. Wir wissen auch, dass die Berater, die Präsident Trump eng umgeben, sehr selektiv in der Art der Informationen sind, die er überhaupt zu sehen bekommt. Und er hat möglicherweise Videos von Vorfällen gesehen, die angeblich am 8. Oktober stattgefunden haben sollen. Aber es gibt Medienberichte in renommierten alternativen Medienquellen wie The Gray Zone und anderen, die gezeigt haben, dass einige dieser Filme hergestellt wurden. Einige von ihnen haben KI-Elemente. Daher ist mir nicht klar, ob entweder der Präsident oder ein Kongressabgeordneter tatsächlich der Wahrheit ausgesetzt wurden. Einige von ihnen, insbesondere die christlichen Zionisten unter ihnen, könnten ideologische Gründe dafür haben, sich so zu verhalten. Im Fall von Trump ist es kein Geheimnis, dass Miriam Adelson, die Frau des verstorbenen jüdischen Milliardärs Sheldon Adelson, viele, viele Millionen Dollar an seine Kampagne gespendet hat. Er mag denken, dass er ihr etwas schuldet. Also denke ich, dass er von mehreren Faktoren motiviert ist, aber ich glaube nicht, dass sie ideologisch sind. Ich glaube nicht, dass Trump Trump ein Zionist ist. Und ich denke, dass er, wenn man ihn beiseite nehmen und privat fragen würde, tatsächlich eine negative Meinung über Israel und seine Politik haben könnte. Aber als Politiker in einer so hohen Position wie er, denke ich, muss man vorsichtig sein, was man tut oder sagt, denn in unserem Land haben wir das Beispiel von John F. Kennedy, der es wagte, außerhalb der erlaubten Grenzen von Interaktionen mit Ländern wie der ehemaligen Sowjetunion zu treten, und er zahlte den höchsten Preis dafür. Und das ist eine Realität im Leben jedes amerikanischen Präsidenten.
And he paid the ultimate price for that. And this is a reality in the life of every American president.
Sie haben eben auch von religiösen Gründen gesprochen. Man weiß, dass gerade die Evangelikalen immer eine sehr große Nähe zu Israel haben. Welche Macht haben die evangelikalen Gruppen eigentlich im Moment in den USA noch?
Ich denke, Sie sprechen über den protestantischen Einfluss. Nun, ich denke, die Mehrheit der amerikanischen Bürger sind Protestanten, und ich denke, die christlichen Zionisten sind sehr stark von AIPAC beeinflusst, und sie sind oft Empfänger von kostenlosen Reisen nach Israel. Viele von ihnen sind indoktriniert mit israelischer Propaganda, und ich denke, dass sehr wenige von ihnen während ihres Besuchs überhaupt das Westjordanland oder Gaza besuchen dürfen. Und das ist das Problem, ihre sehr begrenzte Wahrnehmung der anderen Seite. Und wenn sie die Gelegenheit hätten, beide Seiten zu besuchen und trotzdem die gleiche Meinung hätten, hätten sie vielleicht mehr Glaubwürdigkeit als jetzt, mit nur einer Seite. Aber die christlichen Zionisten sind sehr zahlreich. Tatsächlich gibt es mehr von ihnen in den Vereinigten Staaten als jüdische Menschen. Und daher sind sie ein großer Verbündeter Israels. Aber ich denke, sie werden manipuliert, und ich denke, sie werden ausgenutzt. Und ich denke, dass, genau wie die amerikanischen Juden, nun einige christliche Zionisten beginnen, zur Realität aufzuwachen, die Bilder der hungernden Kinder in Gaza gesehen haben, der Menschen, die in Zelten leben müssen, denen die Möglichkeit eines normalen menschlichen Lebens verwehrt wird. Ich denke, es gibt derzeit tatsächlich eine Krise in der jüdischen Gemeinschaft in den USA, und deshalb hängt Israel so stark von der christlich-zionistischen Gemeinschaft ab. Und natürlich gibt es immer das Problem des Geldes. Israel überschwemmt diese Organisationen mit Geld, diese Kirchen mit Geld. Und wie Sie wissen, wo immer es Geld gibt, gibt es tiefe Korruption, und das ist ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind, um die Wahrheit zu vermitteln, und würde es überhaupt etwas ändern? Es gibt einige Menschen, selbst im Kongress, die Millionen Dollar genießen, die AIPAC ihnen gibt. Einige Friedensgruppen oder einige pro-palästinensische Gruppen gehen in die Büros dieser Kongressabgeordneten. Sie werden uns privat sagen: Wissen Sie, ich stimme dem wirklich nicht zu, aber wenn ich etwas sage, ist meine Karriere vorbei.
I really don't agree with this, but if I say anything, my career is over.
Wenn wir uns die Entwicklung im Nahen Osten, Sie sind Expertin für den arabischen oder für den Raum, für den Nahen Osten, wenn wir uns diese Entwicklung ansehen, so ist es ja ein Desaster. Libyen existiert nicht mehr, Jemen existiert nicht mehr, in Syrien herrscht Al-Qaida, und im Gaza gibt es einen Genozid. Das kann ja nicht das Ziel der amerikanischen Politik gewesen sein. War das sozusagen ein Unfall, ein Fehler, oder gibt es Kräfte in den USA, die genau, oder in der NATO im Westen, die genau das so wollten?
Yeah, I think you know the answer already. But I'll go ahead and say it for the benefit of the public.
Ich denke, Sie kennen die Antwort bereits, aber ich werde sie trotzdem zum Vorteil der Öffentlichkeit sagen. Diese Kriege müssen der Öffentlichkeit irgendwie verkauft werden. Und so werden diese hohen Ideale der Menschenrechte und der Demokratisierung und auch die Rechte der Frauen, wissen Sie, oder die armen muslimischen Frauen oder die Armen, wir werden sie befreien. Wir werden sie befreien. Und wir haben gesehen, was in Afghanistan passiert ist und Irak. Und natürlich ist die Ironie, dass vor der US-Invasion im Irak, glaube ich, irakische Frauen genossen sehr, sehr hohe Positionen in der Gesellschaft. Es gab viele Ärzte und Zahnärzte in Syrien und. Eigentlich waren diese Länder sehr, sehr weit fortgeschritten in Bezug auf ihre Zivilgesellschaft. Ich denke, in Libyen war die Universität kostenlos, die Gesundheitsversorgung war kostenlos. Ich meine, das war für die Amerikaner einfach inakzeptabel. Ich meine, sie haben diese Gründe erfunden und ich denke, die letztendlichen Nutznießer oder die wahren Gründe dafür sind, ist wieder, ich denke, Ray sprach über den militärisch-industriellen, der Unternehmenskomplex. Und da gibt es dieses unglückliche, aber reale Konzept des endlosen Krieges, bei dem diese Unternehmen ihre Waffen verkaufen und ständig nachliefern können. Und solange Menschen kämpfen und sterben, gibt es eine kleine, aber einflussreiche Elite, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, die immer reicher wird, und es gibt dann einen enormen Vermögenstransfer. Und sie tun nicht. Es scheint nicht viel Interesse am humanitären Aspekt zu geben. Also die Menschen, die leiden, sind die Menschen, die verarmt sind, die es sich nicht leisten können, das Land zu verlassen oder ein neues Leben in ihrem Land oder anderswo zu beginnen. Ich meine, vor 10 Jahren, als ich hier in Deutschland war, sahen wir, dass Einwanderer aus Syrien sehr herzlich an den Bahnhöfen empfangen wurden. Es gab Schilder, die sagten, Immigranten sind willkommen. Und wir sahen, wie Menschen Äpfel und kostenlose Kleider und alles Mögliche erhielten. Und zu dieser Zeit hatte Angela Merkel eine sehr mutige Entscheidung getroffen, die, glaube ich, jetzt sehr unpopulär ist. Aber ich denke, man muss daran erinnern, dass all diese Menschen Opfer der US-Kriegsmaschinerie sind. Es gibt keine Fürsorge, keine Sorge um sie und was mit ihnen passiert. Sie sind der Kollateralschaden dieses grausamen, korporativen, kapitalistischen Systems. Ich möchte nur sagen, dass ich weiß, dass sie auch in ihrem Land nicht willkommen sind. Das weiß ich. Aber ich denke, es muss daran erinnert werden, dass sie nicht gewählt haben zu gehen. Jeder möchte in seiner Heimat leben. Wo die Leute ihre Wut hinlenken sollten, ist auf die Länder, die es ihnen unmöglich machen, nicht zu emigrieren.
Make it impossible for them not to immigrate.
Jetzt haben wir einen weiteren Krieg gesehen, 10 Tage lang zwischen Israel und dem Iran. Auch die USA waren am Ende Teil dieses Krieges. War das ein Vorspiel? Ist das sozusagen der große Krieg im Nahen und Mittleren Osten, Israel und Iran, der als nächstes kommt?
Nun, ich denke, direkt nach dem 11. September hatten wir den ehemaligen General Wesley Clark, der uns informierte, dass es 7 Länder gab, die die USA angreifen mussten, und Iran war tatsächlich das letzte auf der Liste. Sie haben es geschafft, sie alle zu invadieren. Ja, so sieht es aus. Und ich denke, diese Pause oder dieser Waffenstillstand, den wir zwischen Israel und Iran sehen, ist nur vorübergehend. Und ich denke, das liegt daran, dass Israel erkannt hat, dass es tatsächlich einen beeindruckenden Feind hat. Ein großer Teil der Infrastruktur in Israel wurde zerstört und es nutzt diese Zeit, um sich wieder zu bewaffnen. Aber ich denke, das ist eine echte Gefahr. Und ich hoffe wirklich, dass andere Weltmächte wie Russland und China eingreifen werden, um den Ausbruch eines dritten Weltkriegs zu verhindern. Leider haben wir dieselben Motive dahinter. Wir haben den militärisch-industriellen Komplex, aber wir haben auch ideologische Gründe, wobei Israel erkennt, dass Iran lange die Unterstützer des palästinensischen Widerstands finanziert hat. Und ich glaube, es würde ein Regime wie das des Schah bevorzugen, bevor er 1979 gestürzt wurde. Sie wollen jemanden, den sie in gewisser Weise kontrollieren oder mit dem sie zusammenarbeiten können. Und wir sehen, dass das iranische Regime sehr unabhängig ist und nicht zuhört, nicht vor irgendjemandem kuscht. Und das ist für Israel unerträglich.
Viele Kriege, vielleicht alle Kriege, beginnen mit einer Lüge. Wir wissen es, 1990, Irak, war es die Behauptung, die kleinen neugeborenen Kinder werden auf den Boden geworfen. 2002 waren es die Massenvernichtungswaffen. Jetzt soll es das Atomprogramm sein. Ist das so ähnlich? Ist das eine reine Lüge? Und vielleicht im zweiten Schritt, wird der Iran jetzt sagen, okay, jetzt brauchen wir wirklich Atomwaffen?
Ja, ausgezeichnete Frage. Denn viele Leute sagen, dass, nun, wenn Iran eine Atombombe gehabt hätte, wäre es am Anfang nicht angegriffen worden. Aber wie Sie wissen, nach der iranischen Revolution von 1979 erließ Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen Atomwaffen. Ich denke, er ist der einzige Weltführer, der eine solche moralische Entscheidung trifft. Und wie Sie wissen, hat unsere Geheimdienstbehörde festgestellt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Sie, ich meine, Sie haben Uran angereichert, aber nicht an einer Waffe gearbeitet. Ich denke, dass dies ein Prozess ist, der jetzt von der iranischen Regierung entschieden wird. Ich wäre tatsächlich nicht überrascht, wenn Sie sich in diese Richtung bewegen. Ich glaube, Sie haben gesehen, was mit einem Land passiert, das keine Atomwaffen hat. Und ich denke, Sie haben auch die Sorge wegen Israel, das ein nuklear bewaffneter Staat ist. Wissen Sie, was passieren könnte? Natürlich, ich meine, das Schlimmste an diesem letzten Angriff, und vielleicht war es kein Unfall, ist, dass Sie jetzt alle technischen Überwachungsmechanismen innerhalb Irans bombardiert haben. Es ist fast so, als ob Israel und die Vereinigten Staaten sehr unwohl mit dieser Entspannung, die Sie mit dem JCPOA-Abkommen hatten, waren und Sie einen Vorwand brauchten. Wie kann man in ein Land einmarschieren, wenn man keinen Vorwand hat? Und tatsächlich, wenn ich ganz schnell sagen darf, George Bush, der Sohn, schrieb ein Memorandum, in dem er diese 2007 nationale Geheimdienstschätzung bedauerte, die zu dem Schluss kam, dass der Irak nicht an einer Atomwaffe gearbeitet hatte. Und er schrieb in seinem Memorandum, dass er darüber verärgert war, weil er dann keinen Vorwand hatte, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen. Es war etwas, das er damals geplant hatte. Es steht also auf der US-Agenda und sie schaffen einen neuen Vorwand für den Krieg. Und Kriege basieren in der Tat auf Lügen, jeder einzelne.
Ist dieses amerikanische Interesse am Iran, ist das isoliert zu sehen von den Interessen von Benjamin Netanyahu oder ist beides, also gehört beides zusammen?
I think it's a bit different.
Ich denke, es ist ein bisschen anders. Ich denke, dass Israel möchte, dass Iran verschwindet wegen seiner Unterstützung für die Palästinenser. Und ich denke, dass Israel in der Vergangenheit versucht hat, einen Deal mit Iran zu machen. Ich meine, von iranischen Experten, die ich gehört habe, hat Israel anscheinend gesagt, schaut, verzichtet einfach auf eure Unterstützung für die Hisbollah und Hamas und wir lassen euch in Ruhe. Wir werden nicht einmarschieren. Und natürlich hat Iran das abgelehnt. Auf der amerikanischen Seite, natürlich denke ich, hat der Iran, die Vereinigten Staaten haben diese lange Geschichte der Feindschaft mit dem Iran, die mit der Revolution begann. Die Tatsache, dass ihre Marionette, der Schah, der dort so viele Jahre war und nicht nur amerikanische politische, sondern auch wirtschaftliche Interessen schützte und mit iranischem Öl und so weiter. Ich denke, die Amerikaner, die Eliten würden davon träumen, das Ölinteresse wieder zu übernehmen, weil alle ihre Interessen danach verschwunden sind. Also denke ich, dass es vielleicht einige ideologische Ähnlichkeiten gibt, aber ich denke im Allgemeinen, dass die Vereinigten Staaten auf Ressourcen schauen und Israel auf sein eigenes Überleben in der Region.
Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf Gaza kommen. Wir erleben einen fürchterlichen Genozid in Gaza seit anderthalb Jahren. Und ich frage mich fast jeden Tag, welche Lösung ist da überhaupt noch möglich in dieser Situation? Wissen Sie eine Antwort?
Es gibt so viel Gerede unter den Leuten, die behaupten, Frieden in der Region zu wollen, über eine Zwei-Staaten-Lösung. Und ich denke, wir alle wissen, dass Israel eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich gemacht hat. Sie haben fast ganz Palästina besetzt und wir sehen, dass mehr als 1.500 Menschen im Westjordanland getötet wurden und wahrscheinlich fast 1 Million, vielleicht im Gazastreifen, wenn wir die Menschen berücksichtigen, die noch nicht erfasst wurden, die noch unter den Trümmern liegen und so weiter. Ich meine, technisch gesehen denke ich, dass die Zahl 60.000 ist, aber ich denke, basierend auf anderen Statistiken wissen wir, dass sie weit größer ist. Ich denke, dass wenn es jemals dazu käme, vielleicht ein neues Regime in Israel, das die Fehler des vorherigen Regimes anerkennt, möglicherweise ein entzionisiertes Israel, das in Frieden mit seinen palästinensischen Nachbarn leben möchte. Ich mag die Lösung, die der israelische Friedensstifter Miko Pelet, dessen Vater ein israelischer General war, vorgeschlagen hat. Er denkt, dass ein integriertes Palästina, wo Palästinenser und israelische Juden, die bereit sind, in Frieden zu leben, Seite an Seite leben könnten. Und wir wissen alle, dass es möglich ist, weil es vor dem Jahr 1945 möglich war, als Juden, Christen und Muslime alle in Frieden im Heiligen Land lebten. Und ich persönlich glaube, das ist die einzige Hoffnung und die einzige Lösung.